Ja, also der Vortrag heißt ja Tantra, Sex und Herz. Zu unserem Motto Open Heart Festival. Open Heart, wie geht denn das? Oder was ist das überhaupt? Und was hat Tantra damit zu tun? Also die meisten spirituellen, traditionellen Wege haben ja eine entweder neutrale oder sogar ablehnende Haltung der Sexualität gegenüber. Dass sie zum Beispiel sexuelle Askese propagieren, wenn schon nicht für den Laien, der sich aber doch sehr gemäßigt mit der Sexualität beschäftigen soll, aber dann wenigstens die Mönche oder wie im katholischen Glauben die Priester und also die sozusagen die Eingeweihten der Religion, die sollten sich davon fernhalten. Der C.G. Jung hat es mal so genannt, dass es für viele so aussieht, als wäre das die Sexualität der Wortführer der Triebe. Also wenn man jetzt so eine Unterscheidung macht, hier ist irgendwo das Heilige und hier so das niedrige Triebhafte, welches sich in verschiedenen Formen äußert, dann ist Sex gewissermaßen der Chef darin, der Wortführer des Triebhaften, also jenes Prinzip, das sich von der Selbstverwirklichung, von der Gottesnähe konsequent wegbringt. Das wäre so die Haltung der meisten buddhistischen Schulen, der meisten hinduistischen Richtungen, auch der meisten christlichen Richtungen. Ich glaube, die einzige große Weltreligion, die einzigen beiden großen Weltreligionen, die eine vergleichsweise neutrale, wenn auch nicht besonders positive Bewertung des Sexuellen haben, sind das Judentum und der Islam. Wobei da halt auch gerade in beiden, in der konservativen Richtung, halt jedenfalls das Weibliche jedenfalls nicht sehr hoch geschätzt wird. Und innerhalb des Hinduismus und des Buddhismus hat sich ja diese tantrische Strömung entwickelt. Und das Erstaunliche ist, das ist, kann man fast sagen, so eine weltgeschichtliche Kuriosität, dass es im Tantra eben anders ist. Es ist ja ein mystischer Weg, der auch eher für Eingeweihte zugelassen ist. Und das Besondere an diesem tantrischen Weg ist, dass es den Sex nicht abgespalten sieht oder nicht irgendwie als Gegenspieler, nicht als etwas dem Spirituellen entgegengesetztes, sondern als letztlich, könnte man fast sagen, so die Grundsubstanz, der Urtreibstoff, das, was den Menschen antreibt und dass man das in den Dienst eines spirituellen Weges stellen kann. Also das ist letztlich, ihr kennt alle vielleicht das Chakra-System, da werde ich noch ein bisschen genauer darauf eingehen, dass es eigentlich eine Art von Energie in verschiedenen Frequenzen ist. Ob das jetzt so eine meditative Ekstase ist, ob es die Öffnung des Herzens ist oder hier eine Öffnung zu dem anderen hin, was sich dann wie Lust oder Geilheit anfühlt, dass es letztlich dasselbe Prinzip ist, auf unterschiedlichen Frequenzen. Und das hat mir gefallen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, weil meine Erfahrungen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich ähnlich, wenn ihr hier sitzt, meine Erfahrungen waren, als ich zum ersten Mal halt diesen sexuelle Ekstase, natürlich war es zuerst mit mir selber, dann später mit Mädchen, diesen sexuell erotischen Rausch so erlebt habe, dieses Phänomen, dass das schon eine Entgrenzung da stattfindet, dass man eigentlich in einer Trance ist, dass man irgendwie komplett weg ist und zumindest mir geht es dann auch so, ich bin dann auch friedlich, beseligt, glaubt wieder an das Gute in der Welt. Also eigentlich ist das etwas Wunderschönes von vorn bis hinten. So habe ich es jedenfalls erlebt. Und das hat mich dann gewundert, dass überall in der Welt das irgendwie so das Ruch des Zweifelhaften hat. Also warum ist das eigentlich so? Gut, und das andere ist natürlich, dass dieser ganze Bereich Sex, Liebe, Beziehung auf der einen Seite einen die unwahrscheinlichen Freuden schenkt. Gerade so als junger Mensch erlebt man das ja so als das Neue, was dann so mit 13, 14 so wirklich ins Leben einbricht um einige Dimensionen erweitert. Andererseits ist es natürlich auch der ganze Komplex, weil es dann manchmal nicht gelingt und weil es Missverständnisse gibt und weil man sich wieder trennt und so, auch mit Scheitern und Schmerz und so weiter verbunden und mit einem ständigen und recht extremen Hochtiefgefühlszustand und verschiedenen hormonellen Zuständen, die halt sehr stark wechseln. Und ich kann mir vorstellen, dass die Gründerväter dieser ganzen patriarchalen Weltreligionen, die es da gegeben hat, dass das alles Leute waren, die gesagt haben, boah, solange man sich mit dem beschäftigt kann, hat man überhaupt keine innere Ruhe mehr, um quasi auch mal so eine friedliche Wonne, die sich halt bei regelmäßiger Meditation einstellt, das ist alles so slowly und irgendwie geht es immer leicht aufwärts und machen wir doch einfach das und lassen diese ganzen Aspekte, Sex und so weiter weg. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ich glaube, dass die Sexualfeindlichkeit, die scheinbare Sexualfeindlichkeit in vielen Kulturen auch damit zusammenhängt, dass man die teilweise auch wichtige Beobachtung gemacht hat, wenn eben ein Mann, es waren ja meistens Männer, die diesen spirituellen Weg angestrebt haben, weil wir halt in so einer patriarchalen Kultur, weil es das eben so gegeben hat. Wenn du da mal anfängst, dich erotisch einzulassen, sind auch bald Kinder da, hast Familie, bist verheiratet, hast irgendwie einen Hausstand, hast tausend Sachen zu tun und wie es wahrscheinlich den meisten von uns geht, man kommt einfach nicht mehr zu meditieren, weil man so viel tägliche Pflichten und Dinge zu tun hat. Und dass sich eben für Mönche, Pfarrer und andere Auserwählte, weil es da einfach darum geht, einen Status zu schaffen, wie jemand viel Zeit zum Beten und Meditieren hat. Also gerade in meinem Hinduismus und Buddhismus hat man dann auch noch diesen Status des Bettelmönchs eingeführt. Der muss sich noch nicht mal um sein Essen oder um Geld und solche Dinge Sorgen machen, sondern die laufen halt mit der Bettelschale rum. Es gibt eine ganze Kultur, die das eben unterstützt, ne? Wir schütten dem halt rein, was wir haben. Und auf die Weise können Sie sich wirklich den ganzen Tag mit Gebet und Meditation beschäftigen. Und der tantrische Weg ist interessanterweise ungefähr in so einer Zeit aufgetaucht, wo es diese Überlegung gab, wo immer mehr Laienanhänger auch wirklich ernsthaft spirituell arbeiten wollten und auch immer mehr Frauen. Also wo sich in Indien so eine Stimmung geöffnet hat, man möchte jetzt nicht mehr irgendwie Mönch sein oder Priester oder sowas, sondern in einer, also ich will auch ein weltliches Leben führen und mich trotzdem diesen Heiligen öffnen können. Und letztlich in dem Tantra ist ja ein einziger groß angelegter Versuch, alles was weltlich ist, zu etwas Heiligen zu machen. Also dass jede Tat auf die richtige Art getan dich quasi emporbringen kann. Ich lese ja in letzter Zeit, versuche ich immer englische Übersetzungen von Original-Tantras zu lesen. Da gibt es eine sehr wichtige Schrift, ich glaube, sie heißt Yogini Hridaya, das Herz der Yogini. Da gibt es zum Beispiel zwei Seiten, wie der Yogi am Morgen, wenn er sich aufs Klo sitzt und seinen Stuhl lässt, was für Mantras er vorher sagen muss, in welcher Art er das zu verrichten hat und so weiter. Also ein ganzes heiliges Ritual um das Stuhlentleeren. Das ist bezeichnend für die Art, wie eben diese Tantristen versucht haben, im Mittelalter wirklich jede Handlung, die man vollzieht, in einen übersinnlichen Kontext zu setzen. Oder in einen transformatorischen. Also auch das Scheitern kann etwas Heiliges sein. Es kommt ganz darauf an, wie du es machst, in welcher Form. Auch Geld fehlen oder sowas, alles heilig. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum nicht der Sex? Ne? Und die haben halt dann schon gemerkt, ja, Sex, also wenn man da mal diesen Gedanken ein bisschen weiterdenkt und da mal so eintaucht, da kommt einiges, ne? Also was alles am Sex heilig sein kann. Und dass sich diese erotische, schöne Kraft hier, die man im Beckenbereich erlebt, sich natürlich im Herzbereich als Öffnung, als Liebe erfahren lässt und dass das besonders schön ist, wenn das alles zusammenkommt und dann am besten noch hier eine geistige Öffnung und sich das alles zusammen verbindet, dass das eigentlich dieses ganzheitliche sexuelle Erleben bei weitem darüber hinausgeht, über eine abgetrennte sexuelle Erfahrung, wo man halt einfach nur kurzzeitig seinem erotischen Drang nachgegeben hat und hinterher, nachdem man mehr oder weniger abgespritzt hat oder so, beginnt so die, wie man das schon nennt, postkoitale Depression. Und am nächsten Tag ist man dann müde, ausgelaugt und so weiter. Da haben die Tantriker gemerkt, okay, diese Art von Sex möchten wir eigentlich nicht unterstützen. Also das ist dann nicht unbedingt Tantra. Also tantrischer Sex ist ein Sex, der dich in einem Zustand hinterlässt, dass es dir hinterher gut geht. Und zwar auch noch am nächsten Tag. Könnte man sich vielleicht so als kleinen Merksatz notieren. Auch noch am zweiten Tag, ja. Das ist ein sehr guter tantrischer Sex.
Optimal, ja.
Ja, und wir sind jetzt aber nicht im indischen Mittelalter, sind also völlig anders konditionierte Menschen, haben ganz andere Anschlüsse. Jetzt ist die Frage, was kann das für uns heute bedeuten? Wir haben ja eine Art sexuelle Befreiung gehabt. So, das fing dann so in den 60er, 70er an, als diese Rock'n'Roll-Kultur anfing und die sogenannte 68er-Bewegung und was alles das an Folge gehabt hat, dass wir in einer bisschen seltsamen, sexuell befreiten Kultur uns jetzt befinden. So würde ich das jetzt beschreiben. Also ich glaube, dass es nicht ganz genau das ist, was Wilhelm Reich und die Leute, die da die Vordenker von dieser sexuellen Befreiung waren, wir haben jetzt eine gewisse Art von sexueller Freiheit. Ja, Leute können über ihre bizarren sexuellen Vorlieben in Nachmittagssendungen sprechen. Aber wenn man jetzt guckt, hat man wirklich Lust auf Sex? Ist der Sex auch wirklich mit dem Herzen verbunden? Also ist es wirklich so ein, ist es das, was es versprochen hat? Also leben wir so? Ne, wo jeder als junger Mensch schon mal das Gefühl hatte, da ist doch irgendwo im Sex so eine Art heiliger Gral drin verborgen. Irgendwie eine blaue Blume, irgendetwas, was wirklich etwas ganz besonders Tolles verspricht. Ist es das? Das ist halt die Frage. Und ich glaube, da sind wir nicht unbedingt weitergekommen durch die sogenannte sexuelle Befreiung. Was wir vielleicht erlebt haben, was schon da ist, sind gewisse Freiräume. Also das Einzelne, die es ganz geschickt machen, sich schon größere Freiräume erfüllen können, als man das vorher vielleicht konnte. Zum Beispiel, dass sich diese ganze neotantrische Kultur seit den 70ern ausgebreitet hat, könnte man natürlich als so einen Freiraum sehen. Und das ganze Neotantra, also dieses Wochenend-Workshop-Tantra, was ja jetzt wir versuchen uns ja teilweise von dem Neo-Tantra auch ein bisschen, also nicht zu distanzieren, aber auch darüber hinaus zu gehen, wieder stärker mit dem traditionellen Tantra zu verbinden. Aber jetzt diese Festivaltage, da sind es jetzt schon hauptsächlich die neotantrischen Angebote. Und das Neotantra ist, glaube ich, unter anderem ein groß angelegter Versuch, aus dem erotischen und sexuellen Erleben ein Einheitserlebnis zu machen und so eine Art ganzheitliche Sexualität zu erforschen und zu erfahren. Also ganzheitliche Sexualität, das ist sowohl einen dynamischen Aspekt in der Sexualität gibt, den wir ausleben können. Also, dass es schon auch um die Befreiung dieser unteren Chakras geht, also die Beckenenergie einfach wieder richtig loszulassen. Und Neotantriker, Neotantra-Lehrer, wie wir, machen halt auch die Erfahrung, dass oft Leute zu uns kommen, die sind halt im Becken nicht frei, sondern da gibt es einfach muskuläre Verspannungen, Verkrampungen, also da kann eigentlich nichts fließen und da gibt es eigentlich noch wesentlich mehr Möglichkeiten und die lassen sich ja auch durch geeignete Methoden stärker befreien. Aber auch die stillen, meditativen Erfahrungen, also die stille Liebe gewissermaßen, wo man einfach als Liebespaar zusammenruht. Ich habe vielleicht schon von so Sachen wie Talorgasmus gehört, wo man den Orgasmus also nicht auf einen Gipfel gemeinsam geht und immer weiter nach oben, immer höher und dann schließlich die große Entladung, sondern wo der Atem immer langsamer wird und man sich immer mehr hineinentspannt, immer weniger macht, immer mehr Präsenz zulässt und schließlich eine andere Art von Ekstase dich überkommt. Also was ja in verschiedenen Tantra-Stilen sich inzwischen so ausgebreitet hat. Man denke da an Carezza oder dieses Making Love nach Very Long oder Zeit für die Liebe von Diana Richardson, also einfach so drei Sachen zu nennen, die eben diese Art von Talorgasmus oder tiefenorgastischen propagieren. Und auch die Liebe zusammen, das Liebe machen zusammen mit Herzöffnung, wo wir auch den Energiefluss hier spüren. Gerade ein Bereich, in dem das Neotantra eigentlich erst erfunden oder kreiert hat, der aber heutzutage, glaube ich, niemand mehr mitten möchte, ist dieses Element tantrische Massage. Also Massage, auch erotische Massage in Verbindung mit einem ganzheitlichen Energiefluss, was zum Beispiel aus meiner Sicht, so wie ich das kenne, einer der Königswege ist, um auch hier Blockaden zu heilen. Viele Menschen haben hier eine Blockade zwischen Becken und Herz. Das ist dann hier so ein, was dann dazu führt, dass man auf der einen Seite, ja, es gibt so Männer, die haben so dieses Bild, die Heilige und die Hure. Dass entweder die Frau ist wirklich vergötternswert, liebenswert, dann meistens irgendwie sanft und ein bisschen ätherisch und eine, die man gerne heiraten möchte. Und da irgendwie ist man da so ganz beseelt und entflammt, aber hier entflammt sich irgendwie gar nichts. Das funktioniert dann eher mit Frauen, die eher so die Anti-Madonna sind, ne? Frauen, die vielleicht ein bisschen vulgär sind oder sich sehr sexy bewegen oder die meiste Zeit sehr wenig anhaben, die, wo es dann wiederum hier keine Liebesgefühle oder keinen Respekt gibt. Und das ist ja so ein Phänomen, da kommt man ja nie zu dieser ganzheitlichen Erfüllung. Ist leider etwas, was man relativ häufig beobachtet. Und einer der Heilsversprechen des Neotantra, wo ich auch sage, dafür stehen wir, oder das ist einer der Gründe, warum unsere Kurse so voll sind, ist ja, dass es auch die Idee gibt, dass man mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Energiesystem sich einlassen lernt. Ich denke, ihr kennt alle das Chakrasystem, ne? Okay, wir haben also diese sieben Chakras im Körper. Dieser Gedanke, dass es einen feinstofflichen Körper gibt und dass unser grobstofflicher Körper mit seinen Organen noch nicht alles ist, der findet sich in relativ vielen archaischen Kulturen oder in vielen frühen, eigentlich fast in allen Kulturen gibt es so den Gedanken, dass es noch so was wie im nicht sichtbaren, irgendwie ätherischen oder energievollen Körper gibt. Und eben auch in der tantrischen Philosophie findet sich diese Vorstellung. Also man könnte sagen, dieses Chakrasystem ist eigentlich das Geschenk der tantrischen Tradition an die Welt. Weil das hat sich inzwischen so ausgebreitet und es lässt sich aber tatsächlich nachweisen, dass es wirklich originär ein Tantra-Konzept ist. Und der Gedanke ist, dass, also was Mara jetzt hier gemeint hat, ist gewissermaßen der feinstoffliche Körper, der natürlich nicht so fest umgrenzt ist mit Haut, sondern eher so diffus nach außen läuft. Und dass hier aber die Energievorgänge passieren, die wirklich entscheidend sind für unser emotionales Erleben, für die Art, wie wir energetisch in der Welt stehen. Und dass die Lebensenergie, Prana genannt, hier in sehr vielen Tausenden von Kanälen zirkuliert, muss man sich so vorstellen wie die Meridiane. Es gibt eben drei besonders wichtige Kanäle, das ein rechter, ein linker und ein mittlerer. Es gibt auch Systeme, die sagen, dass die sich so mehrfach schlängeln, um die Chakras herum oder in den Chakras. Ich finde das einfacher mit diesen, dass die relativ nah zusammen sind. Der eine, der linke, steht für die weibliche Energie in uns, der rechte für die männliche Energie, also für das Voranschreiten, für das Aktive, das Weibliche ist eher das Empfangen, der Aufnehmende, das ist dieser linke Kanal. Und wenn die ganz balanciert sind, dann steigt die Energie auf in dem mittleren Kanal, in dem Zentralkanal. Je nach System wird er lokalisiert in der Wirbelsäule oder kurz vor der Wirbelsäule oder sogar in der Körpermitte. Also es ist eigentlich immer der gleiche Aspekt. Und dass die Energie da eben fließt und diese verschiedenen Chakras durchquert. Die Chakras könnte man als so eine Art Energietransformatoren bezeichnen. Ich werde da jetzt nicht allzu tief drin einsteigen, weil da kann man sehr viel drüber sagen. Das ist übrigens im Hatha-Yoga die gleiche Sichtweise wie im Tantra. Also da gibt es letztlich keine fundamentalen Unterschiede. Dass das alles eine Art von Energie ist. Also in den unteren beiden Chakras gibt es halt dieses sexuelle Bedürfnis, wo es im unteren Chakra aber sogar noch eher so eine Art von Bedürfnis nach Kinderzeugung, also sind diese ganzen ganz erdhaften, erdgebundenen Bedürfnisse. Bedürfnis nach Sicherheit und das Sexuelle auch so weit, wie es halt sehr archaische Sachen gibt. Also ich möchte Nachkommen haben. So dieser Aspekt eher erstes Chakra. Das zweite Chakra ist halt sehr stark von verschiedenen, meistens auch nicht immer sehr bewussten Emotionen gesteuert. Also es ist eigentlich das emotionale Chakra, wo diese ganzen Dinge wie sexuelle Lust und sehr große Lust und übergroße Geilheit und Trauer, dass diese übergroße Geilheit nicht erfüllt ist und Depression, dass diese übergroße Geilheit sich schon seit 2 Jahren nicht erfüllt und Eifersucht, weil sich für alle anderen diese Geilheit erfüllt, nur für mich nicht. Und eben Neid und verschiedene dieser Art von Gier, das war die übergroße Geilheit. Fast nicht mehr aufhalten wollende Lust, sich mit Schokolade voll zu fressen, weil alles andere auch nicht wirklich erfüllt ist. Also das ist gewissermaßen in dem Sexchakra verankert. Und das Nabelchakra, welches hier doch relativ weit nach oben gerutscht ist, bei diesem aufsteigenden Meister, also wahrscheinlich eher hier, hat halt diese Elemente von, ach das wisst ihr alle, ne? Jetzt von Durchsetzungsfähigkeit und Kraft und Power und auch sich zu sagen, hier stehe ich und überhaupt dieses Ich-Gefühl ist damit am stärksten verankert. Und im Herzchakra aber, was wichtig für uns ist, es ist immer dieselbe Energie, die einfach in unterschiedlichen, wie soll man sagen, in unterschiedlichen Rotationsstufen, könnte man sagen, hier in unserem Körper fließt. Da ist es halt dann wirklich dieses unglaublich schöne, offene Liebesgefühl. Das natürlich auf der einen Seite durch persönliche Liebe und Verliebtsein sehr stark ausgelöst werden kann und gerade bei einigen jungen Menschen einfach einem das Gefühl gibt, man wird fast verrückt vor, wie viel Glück das ist. Das ist eigentlich eine Art yogische Ekstase, die sich da auf, die man halt auch durch tantrisch-yogische Praxis systematisch erreichen kann. Und da ist eben dann dieses herzoffene Gefühl für alle Menschen da. Das heißt, es ist gut auf der einen Seite immer auch persönlich, aber halt auch unpersönlich sehr stark, dass man eigentlich jeden so ins Herz schließen möchte. Wie die Buddhisten sagen, es gibt da diese vier Qualitäten des Herzens. Das ist die Liebe und Freundlichkeit zu allen Wesen als Grundhaltung. Dann ist es das Mitgefühl, also das sich berühren lassen von Wesen, die leiden. Dann ist es die Mitfreude, das sich berühren lassen von Wesen, die sich freuen. Manchmal noch schwerer als Mitgefühl. Wenn einem gerade eine Stimme sagt, ich selber, wenn ich mich da im Vergleich setze, freue ich mich aber nicht so sehr wie der. Und deswegen muss mich das eher ärgern. Ich weiß, für Tantriker auf eurer Stufe unbekannt. Und das vierte, das kommt aber auch erst aus einem vollen und geöffneten Herzen heraus, ist dann sowas wie unerschütterlicher Gleichmut. Wobei mein buddhistischer Lehrer, der Keith Domen, gesagt hat, das ist ihm zu monkisch, das mit dem Gleichmut, also zu mönchisch als Tugend. Hat ihm so nicht gefallen, sondern er meint, mit Gleichmut ist eigentlich die korrektere Übersetzung wäre, die Dinge, die da sind, auch wirklich so zu nehmen. Also dieses schöne Wort mit dem Sein, was ist, geht eigentlich nur, wenn das Herz offen ist. Weil wenn das Herz verschlossen ist und dann ist auch noch etwas, das ist dann doch zu viel. Was leider relativ häufig auftritt, oder? Ja, und es geht dann weiter, also durch das Halschakra, welches auf der einen Seite Selbstausdruck und Kreativität bedeutet, auf der anderen Seite auch den höheren Willen in sich zu spüren, also das wirkt was. Das war, wozu man karmisch wirklich da ist, halt auch auf die Welt zu bringen, ist vor allem die Kraft des Halschakras, diese Unerschütterlichkeit. Und dann schließlich in den höheren Chakras, im dritten Auge und oben im Scheitelchakra, höhere Intuition, die geistige Schau der Ideen und letztlich eine spirituelle Anbindung zum Göttlichen, die letztlich auch nicht wieder rückgängig zu machen ist. Also das finde ich halt gerade im Tantra, dass es das alles, dass es durch dieses Modell, ich finde, das ist eigentlich das Interessante, sowohl Sex als auch die Liebe, die man im Herzen spürt, als auch die spirituelle Ekstase, letztlich, dass das alles eins ist, dass es da keinen Unterschied daraus gemacht wird. Das ist letztlich immer ein Teil der Kundalini-Energie, die irgendwo im Chakrasystem so leicht angetickt wird. Und wir Menschen sind halt nun mal von Mutter Natur so gebaut, dass diese besonders starke Energie bei uns vor allem im Sexualchakra massiv angetickt werden kann. Und diese Ekstase, die man da erfährt, ist jetzt laut der tantrischen Schrift nur ein Widerschein, nur eine Art Sinnbild oder nur eine, es ist eigentlich die Energie, die wir ohnehin in uns tragen. Und dann kommt etwas Äußeres, zum Beispiel Schokolade, und schmeckt so gut, dass es an dieser Grundwonne, die wir in uns tragen, so leicht dran stößt. Und wie so ein Glockenschlag, ne, ertönt es dann in uns. Und jemand, der sich mit dem traditionellen Tantra beschäftigt, der würde sagen, okay, versuche ich es doch direkt. Also dann brauche ich irgendwie nichts mehr, was von außen da dran stößt. Dann ist das alles immer offen und ich kann diese Wonne erfahren, indem ich mich einfach nur konzentriere auf einen bestimmten Bereich in meinem Körper. Und man hat gehört, dass es Menschen gibt, die das für sich so verwirklicht haben. Beziehungsweise eines der Versprechen von Tantra und auch von anderen Sachen wie Kriya-Yoga zum Beispiel ist es, durch geeignete Methoden, sei das jetzt, das werden wir jetzt alles mal gleich sagen, welches das ist, letztlich an diese eingeborene, ohnehin schon vorhandene Wonne-Natur in uns einfach wieder ranzukommen. Also gewissermaßen diese Kanäle zu öffnen. Das ist unsere eigentliche Natur, sagt Tantra. Drumherum sind nur ganz viele Schichten von Ablagerungen, von Persönlichkeit, von falschen Gedanken, von dem Wunsch nach Liebe, das sich nach verschiedenen Dingen auf verschiedene Weisen ausdrückt, und von dem dauernden Geplapper des Verstands, das uns ja natürlich auch irgendwo die Mutter Natur mitgegeben hat, und dem Versuch, ganz viele Probleme im Außen zu lösen, haben sich halt einfach ganz viele Schichten um unsere eigentliche Natur angelagert. Jetzt ist das eben der Versuch der Tantriker, da wieder hinzukommen, an diese Urnatur, an diese Wonne heran. Wie kann denn das, ja, und da gibt es jetzt, und wenn diese Energie hier im Herzen so erklingt, am Anfang ist das noch ganz stark die Liebe, wenn ich das so sehe, unsere kleine Tochter Anna, die dann so zu ihrer Mutter geht und sagt, Mama, ich liebe dich so wie alles auf der Welt. Da gibt es auch nochmal diese Herzessenz, die ist dann noch relativ frei und kann sich noch sehr schön äußern. Irgendwann wird man auch von ein paar Schichten da zugedeckelt. Dann gibt es aber eine große Öffnung irgendwann, wenn man sich als Jugendlicher zum ersten Mal verliebt, dann hat man wieder diese Kundalini-Erfahrung in einer mehr oder weniger starken Ausprägung. Und das ist eigentlich ein schöner Zustand, den die meisten von uns ja auch anstreben. Und im Tantra wird es tatsächlich in den meisten Tradition auch gesagt, dass die Kundalini sich als erstes im Herzen öffnen lässt, weil das am ungefährlichsten ist. Es gibt auch Leute, die sagen, hier im dritten Chakra, wenn du die Kundalini gleich im ersten und zweiten Chakra so massiv öffnest, dann kann sein, dass dich einfach, dass dich alles, was du vorher an Gefühlen hattest oder so, irgendwie versechsfacht oder verzehnfacht. Ja, wenn sich irgendwie so deine Sexsucht verzehnfacht, dann oder die Lust, irgendwie die Schokolade in sich reinzustopfen oder so, das könnte unter Umständen nicht der richtige Ansatz sein. Wobei es sich nach einiger Zeit dann auch durchbrennt, aber kann natürlich sein, dass da unnötiges Leiden dadurch da ist. Also die Buddhisten sagen, man soll sie im Nabelchakra öffnen, nicht im Herzchakra, weil da manchmal die Leute dann zu sentimental werden, aber das ist noch das, die weniger problematisch, weil das Herz halt auch ein sehr großer Raum ist, der sehr viel tragen kann.